Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Diese Welt ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Hakon seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Sie wurde massakriert. Wie auch mein Vater.
Dein Vater war kein Freund von Rache.
Ein großer Film. Dune Part 2 ist jetzt also im Kino zu sehen. Der zweite Teil. Prinzip totale Überwältigung. Wie das funktioniert, auch im Vergleich zum ersten Teil, werden wir reden. Und zwar ziemlich gleich in dieser Sendung. Außerdem freuen wir uns auf den Besuch von Christian Friedl, großartiger Schauspieler, zu sehen an der Seite von Sandra Hüller. Jetzt schon viel diskutiert und ich weiß, viele Leute haben auch vielleicht Angst vor diesem Film, denken sich, sollen wir uns ansehen, The Zone of Interest. Ich würde sagen, unbedingt, und gute Gründe dafür liefert Christian dann nachher in der zweiten Stunde. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Nach langen Verzögerungen, vor allem durch den Streik, kommt jetzt endlich der zweite Teil von Dune in die Kinos. Dune Part 2 mit großem Staraufgebot. Zendaya ist dabei, kennen wir aus Spider-Man. Natürlich wieder Timothée Chalamet als Paul Atreides. Und Austin Butler kennen wir wiederum aus Elvis. Der Film ist jetzt also da, dieser zweite Teil. Und viele Menschen haben voller Spannung und Vorfreude drauf gewartet. Auch Anna Wollner, die ich herzlich grüße.
Das ist korrekt. Hallo, lieber Knut.
Also, wir können mal kurz skizzieren, was jetzt passiert ist. Im ersten Teil, der Vater ist ja tot. Wir sind also jetzt in einer anderen Welt, denn Paul geht ja mit seiner Mutter ins Exil zu den Fremen. Und da, Anna, haben wir eigentlich so eine klassische Heldenkonstellation, nämlich Projektion. Alle sehen was in ihm, er aber immer zieht sich zurück. Auch das gehört zum klassischen Heldenbild, erstmal zu sagen, ich bin's nicht, ich will's nicht, ich nehme die Aufgabe nicht an.
Es ist ein klassischer Konflikt, in dem er ist, in dieser Coming-of-Age-Geschichte. Es ist natürlich diese Messias-Geschichte, dass alle in ihm den Erlöser sehen, den Retter, dass es Visionen gibt, in dem genau vorhergesagt wird, was er macht, und immer wenn er etwas machen könnte, was in einer Vision auftauchen könnte, war das natürlich in dieser Vision, und er ist überhaupt nicht glücklich mit dieser Rolle. Er will eigentlich in Ruhe gelassen werden, er ist noch nicht über den Verlust des Vaters hinweg. Er will natürlich trotzdem Rache nehmen, aber er will auf seine eigene Art und Weise Rache nehmen und nicht so, wie die Fremen das gerne hätten. Und was ich großartig finde bei Denis Villeneuve und diesem, ich erinnere mich dran, als wir in Venedig saßen bei Dune 1 und auf einmal war dieser Film zu Ende, wirklich mitten in einer Szene, mitten in der Handlung. Und wir mussten so lange warten, und Denis Villeneuve, der fackelt hier nicht lange. Der macht einfach genau da weiter, wo er aufgehört hat, wirklich ein paar Stunden später. Also wenn du den ersten Film nicht gesehen hast, sitzt du, glaube ich, 3 Stunden im Kino und hast überhaupt keine Ahnung, worum es hier gerade geht.
Du wirst so reingestoßen geradezu. Die große Frage ist natürlich nicht nur die, ist er der Messias, sondern wird er eben die Fremen in die Schlacht führen gegen die Harkonnen? Und ich muss dir sagen, dass ich diese Gegenwelt fast noch faszinierender fand visuell als jetzt diese Wüstenwelt. Die kennt man jetzt irgendwie so. Also das sah ja alles so schrecklich aus. Diese Aufmärsche, so wirklich wie von Leni Riefenstahl gedreht.
Es ist unglaublich faschistoid. Also hast du Austin Butler eben schon angesprochen. Der ja wirklich, der hat überhaupt keine Gesichtsfarbe. Der ist eine Karikatur. Aber es funktioniert auch. Stellan Skarsgård, der hier endlich mal wenigstens sein Schlammbad verlässt in seiner Rolle des Baron. Diese beiden Welten natürlich gegeneinander geschnitten. Es ist natürlich immer ein bisschen die Frage, was war zuerst Huhn oder Ei? Was war zuerst Dune oder Star Wars? Natürlich hat Star Wars fulminant beim Roman geklaut. Und dieses Weltenbilden, was Villeneuve im ersten Film noch gemacht hat, das kostet er hier jetzt richtig aus, weil er diese Welten nicht mehr einführen muss, weil die einfach da sind und weil er die bespielen kann. Und ich fand aber, diese Sandwelten, also diese Wüstenwelt, da ist ja wirklich jedes Sandkorn echt. Da ist Gerd Nefze, der auch in Babelsberg arbeitet, die haben wirklich diese Props gebaut, die Special Effects gemacht. Für den ersten hat er einen Oscar bekommen, und ich habe auch hier wieder dieses Gefühl gehabt, es fühlt sich an, als seien wir mit dabei.
Anna, jetzt hast du den ersten Teil schon angesprochen. Ich denke mal, so eine Erinnerung, also ist auch schon wieder eine Weile her, künstlerisch war der, glaube ich, sogar anspruchsvoller. Also diese opernhafte Familien Aufstellung war es ja irgendwie. Also es ging psychologisch so in diese ganzen Familienverhältnisse hinein. Nervte mich dann manchmal auch etwas, weil man so die Kunstanstrengung so merkte. Dieser Film macht hier einfach nur Spaß. Also ich fand das so als Popcorn-Kino wirklich unterhaltsam. Man wird förmlich in den Sessel reingedrückt, auch durch den Sound, der ist ja unglaublich, nicht? Und trotzdem gibt es ja auch da durchaus eine Dimension, über die man nachdenken kann.
Die gibt es, und die wird ja, glaube ich, sogar im dritten Teil, wenn es den hoffentlich geben würde. Es war nie als Trilogie angelegt, aber Villeneuve, der kann nicht hier einfach aufhören. Der braucht jetzt erstmal eine Pause. Aber diese philosophische Dimension, die ja auch wirklich was Aktuelles hat. Also wie gehen wir mit aufkeimendem Faschismus um? In welcher Verantwortung sind wir da? Treuer, blinder Gehorsam oder Aufbegehren? Und was ich hier auch großartig fand, sind die Frauenfiguren. Also seine Mutter, gespielt von Rebecca Ferguson, dann aber auch Chani von Zendaya gespielt, die einzige, die an ihm zweifelt und die einzige, die ihm auch mal irgendwie die Leviten liest und sagt, Junge, so kann das nicht sein. Und du hast eben das Wummern im Kinosessel angesprochen. Ich fand diesen Sound, obwohl ich Hans Zimmer oft skeptisch gegenüberstehe, der hier den Soundtrack gemacht hat, ich fand den bombastisch. Bei mir im IMAX-Kino haben wirklich die Kinositze gewackelt, also nicht nur vibriert, sondern gewackelt. Und dieses Wummern aus dem Film, gerade wenn sie auf diesen Sandwürmern reiten, das sind Szenen, die sind bombastisch inszeniert. Diese Dinger sind 400 Meter lang und der surft auf denen einfach. Ja. Ein angenehmes Fortbewegungsmittel. Es ist wirklich, beim ersten Film habe ich gesagt, es war Überwältigungskino und hier sage ich, das ist wirklich ein Film, der die größtmöglichste Leinwand braucht und den lautesten Sound.
Anna, ich danke dir ganz herzlich. Am Schluss, denke ich mir, hatten wir beide das Gefühl, dass der Sand zwischen unseren Zähnen knirscht bei Dune Part 2. Jetzt also ist der zweite Teil im Kino zu sehen. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Dark Side of the Hill, Niklas Paschburg featuring Luisa. Ja, liebe Anke, grüß dich erstmal, Anke Lewicka.
Na, Knut, erholt?
Nee, noch nicht so richtig. Mir sitzt das alles noch in den Knochen und die Diskussionen gehen ja auch weiter. Man debattiert und jeden Tag fragen Leute, wie man es fand, was man darüber denkt und so, ist ja ganz klar. Es war keine gewöhnliche Berlinale, kann man wirklich so deutlich sagen, Anke. Wie geht's dir?
Ja, ich bin auch noch immer erschöpft. Mir macht das auch alles zu schaffen. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr, das hört sich jetzt pathetisch an, aber in einen Dialog treten.
Ja, das wäre schön, Anke. Haben wir am Schluss ja auch so gesagt und hoffen es natürlich auch gerade für die Neuausgabe dann nächstes Jahr, wenn es dann wirklich neu anfängt. Anke, lass uns über Filme reden. Das machen wir zurzeit so gar nicht so richtig. Auch nicht, wenn man über Berlinale redet, redet man ja gar nicht mehr über Filme. Wir haben ja gerade Dune vorgestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, was der gekostet hat, aber es waren wahrscheinlich Unsummen. Ich denke mir mal, eine Minute dieses Films, das ist etwa das Budget des Films, über den wir jetzt reden werden. Le Paradis aus Frankreich. Ein kleiner, sehr realistischer Film. Ein vielleicht paradoxer Titel auch, Anke. Es geht um eine Jugendstrafanstalt. Zwei junge Männer erleben wir da, die verlieben sich hinter den Mauern dieses Gefängnisses. Ist ein Spielfilmdebüt von Zeno Graton. Der hatte durchaus schon einen guten Namen, ne? Denke ich, durch die Kurzfilme, die er gemacht hat. Die liefen schon auf Festivals, wurden auch gefeiert. Jetzt also seit Donnerstag sein erster langer Film, Anke. Und vielleicht erzählst du uns erstmal die Geschichte, also erzählst du uns etwas von den beiden Jungs, um die es da geht.
Also Joe ist so um die 17 und soll eigentlich bald entlassen werden. Also es wird dann für eine Ausbildung gesorgt, er kriegt eine Wohnung zur Verfügung gestellt, aber er haut trotzdem ab und man bekommt so mit, das war nicht das erste Mal, dass er abgehauen ist und die Polizei bringt ihn zurück und die anderen Jungs sollen dann wissen, wo er war und er sagt, er war am Meer. Also du spürst, dass es diese Sehnsucht nach Freiheit gibt, aber du spürst eben auch, dass die Freiheit auch was Beängstigendes hat, weil was macht man? Man muss ja dann selbst auch Verantwortung für sich übernehmen und deshalb wird seine Entlassung jetzt erstmal so ein bisschen aufgeschoben und dann taucht Will auf. Und plötzlich spürt man, dass es zwischen diesen beiden Jungs, dass sie sich ineinander verlieben, dass die körperlich sich zueinander hingezogen fühlen. Das wird so ganz schön erzählt auch. Der eine hat einen Radioapparat, die beiden Zellen sind nebeneinander und dann stellt er das Radio so an die Mauer, dass der andere auch abends das Lied hören kann. Also das ist toll erzählt und ja, Le Paradis, das ist natürlich auch so ein bisschen symbolisch gemeint. Es gibt dann auch eine Szene im Gefängnisgarten, wo eine Schlange zu sehen ist. Und für William sind Schlangen eben Tiere, die sich ihre Freiheit suchen, ein Territorium, wo sie ungestört sind. Und dann baut er so eine Tätowiermaschine, so einen Stecher und sticht eben Joe auf dem Oberarm eine Schlange. Und Joe fragt sich auf einmal, wenn er jetzt rauskommt, ist es nicht vielleicht doch auch ein Liebesverrat? Und was mache ich ohne William draußen?
Anke, wenn du es so erzählst, muss ich mal an den Film denken, Die große Freiheit, ne, von Franz Rogowski oder mit Franz Rogowski und Georg Friedrich, was ein großer Erfolg war, übrigens auch ein Cannes-Film. Also gibt es da Parallelen?
Ja, ich musste auch immer dran denken. Also natürlich gibt es Parallelen, auch dieser Wunsch zusammenzubleiben, koste es, was es wolle, eben auch weiter Gefängnis. Aber Rokowskis Figur wurde ja wegen seiner Homosexualität ins Gefängnis gesteckt. Das war ja alles, ging ja über vom Dritten Reich eben, dann wurden die Inhaftierten dann direkt in den deutschen Gefängnissen behalten. Und hier ist es natürlich anders. Also Joe kommt, ist migrantischer Herkunft, kommt aus Nordafrika. Und natürlich ist es dann für ihn auch so, dass er erstmal seine Homosexualität akzeptieren muss. Aber es wird eher so beiläufig erzählt, wie auch so beiläufig erzählt wird, da sind andere Jungs mit migrantischer Herkunft, dass da vielleicht auch immer außen Rassismus am Werk war, eine gewisse Perspektivlosigkeit, dass sie eben dann irgendwelche kriminellen Delikte begangen haben. Also das ist so alles drin. Und der Regisseur ist halb Belgier, halb Tunesier, also bringt auch, wie er in Interviews sagt, eigene Erfahrungen mit hinein. Und er bezieht sich immer wieder auf Jean Genet. Und das finde ich ganz interessant, weil bei Jean Genet ging es ja auch immer wieder Männer, Homosexualität, Gefängnis und das Gefängnis natürlich auch immer als Metapher, also diese eingesperrten Gefühle. Also das ist da, aber gleichzeitig ist das Gefängnis, weil du das auch meintest, ist auch ein realistischer Film. Also es ist auch ein sehr konkreter Ort, wo wir in den Tagesablauf mit hineinkommen, wie gegessen wird, wann Medikamente genommen werden. Manchmal darf man sogar, dürfen alle draußen joggen. Man sieht sie auch bei der Arbeit. Also es ist so eine ganz gute Mischung zwischen konkret und abstrakt.
Das heißt also, Anke, zum Schluss, man kann sich den Film so halb dokumentarisch vorstellen, eine Erzählweise?
Ja, er ist so halb dokumentarisch, dann hat er aber auch wieder was Lyrisches. Und das finde ich ganz schön, diese Mischung. Also es gibt immer wieder so schöne Auszeiten. Also dann gibt es Musik, häufig eben Musik aus Nordafrika. Dann sieht man, wie eben die Jungs fotografieren, sich gegenseitig bemalen, sich ein Bild von ihrer Umgebung machen. Es gibt, wo sie zusammen rappen und es gibt ganz tolle Tanzszenen, wo sie so alle ganz bei sich sind und diese Auszeiten geben so eine Art von Schutzraum und Rückendeckung den Jungs, den sie in der Realität eben nicht haben, aber durch den Film bekommen. Also es gibt da diese schönen Glücksmomente.
Anke, ich danke dir ganz herzlich. Ich liebe ja diese Kontraste nicht. Eben haben wir über Dune gesprochen, jetzt also über diesen kleinen französischen Film mit einer großen Liebesgeschichte. Le Paradis, jetzt im Kino zu sehen. Danke dir.
Tschüss.
Radio 1 vor vormittags, das Filmmagazin. Wir waren Kumpel. Das ist ein sehr sehenswerter Dokumentarfilm und es geht darum, Schicht im Schacht. Es ist vorbei. Wir sehen Kumpel, die zum letzten Mal, und zwar ist das die Ruhrkohle AG, in die Zeche einfahren. Locke, Langer, der aus Sri Lanka stammende Lokführer Kiri und Martina, die einzige Transfrau, fand ich auch sehr interessant, in einem deutschen Steinkohlebergbau. Zumindest so lange, wie sie da arbeiten konnte. Dieser Film führt uns diese Menschen sehr, sehr nah und wir verstehen wirklich, was sie durchmachen, was für Umbrüche das sind, wie sich ihr Leben radikal verändert, wie sie neu anfangen müssen. Eine ganz sensible Beobachtung, wunderbar gedreht, muss ich auch mal sagen. Es ist ein Kinodokumentarfilm. Darum begrüße ich ausnahmsweise mal den Kameramann zuallererst. Machen wir ganz selten, überhaupt ganz selten, dass Kameraleute bei uns sind. Hast du hier um die Ecke studiert bei uns in Potsdam-Babelsberg? Genau. Was mich auch sehr freut. Sebastian Klatt ist der Kameramann von Wir waren Kumpel. Hallo, hallo.
Hallo Knut, vielen Dank für die Einladung.
Es ist ein Film von zwei Leuten, die zusammen hier gearbeitet haben, das einmal Christian Johannes Koch wurde und heute bei uns Jonas Matauschek, geboren in Dresden.
Richtig.
Und auch in Babelsberg studiert? Nee,
ich war in Leipzig in der HGB.
In Leipzig warst du. Aber der Christian hat in Babelsberg studiert. Den wir herzlich grüßen an der Stelle, ist nämlich krank. Gute Besserung.
Ganz genau, gute Besserung. Du fehlst, Christian.
Ja. Also es ist ein sehr interessantes Projekt von sehr jungen Filmemachern, was die Menschen da nicht sind. Die sind schon ziemlich lange im Beruf. Wir sehen ja auch immer wieder die Spuren der Arbeit, diese körperlichen Spuren. Was hat euch daran so gefesselt, dahin zu fahren, die Ruhrkohle AG zu erkunden und von Menschen in dieser extremen Lage zu erzählen?
Also Christian, der heute leider nicht hier sein kann, wir schicken nochmal ausdrücklich gute Besserungen. Er hat sich jetzt sehr über die Einladung gefreut, aber fehlt jetzt schon zwei Tage. Wir haben ja gerade den Kinostart gemacht mit Heimspielen in Berlin und Leipzig. Ja, er hat einen persönlichen Kontakt gehabt zu diesem Bergwerksdirektor damals und da diese Zeche in Ibbenbüren nicht so viel abgebildet wird, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, in Bottrop zum Beispiel, gibt es einfach sehr viel Filme, hat der Direktor gemeint, mach doch mal, komm doch mal vorbei, mach doch mal was über uns sozusagen. Und er hat sich dann auf den Weg gemacht und diesen doch sehr spannenden Ort gefunden und mich dann eigentlich ins Boot geholt und zeitgleich auch Sebastian, unseren Kameramann. Und dann haben wir uns auf die Reise begeben und wussten anfangs, dass die Zeit abläuft, weil es war klar, Ende 2018 wird die Steinkohle offiziell beendet werden in Deutschland. Und wir haben im Frühjahr dann eigentlich begonnen mit 2018 mit der Materialsicherung, weil die Bilder verschwinden, das war uns klar. Und dann haben wir erst begonnen, diese Menschen, die wir dann auch ins Zentrum des Films stellen, zu finden.
Also erstmal die Bilder gesammelt, wie es zu Ende geht. Und Sebastian, das ist ja wirklich sehr eindrucksvoll. Also du bist mit der Kamera da auch wirklich in die engsten Gänge hinabgekrochen. Man spürt förmlich den Kohlenstaub. Man sieht ja auch mal wie so ein Leitmotiv, auch finde ich, das Abwaschen der Hände, die Spuren irgendwie zu beseitigen. Für einen Kameramann wahrscheinlich eine total reizvolle Aufgabe, weil dafür fährt man normalerweise ganz weit weg, um so spannende Bilder zu finden. Hier war es quasi ja vor der Haustür.
Ganz genau, ja. Und das war eigentlich auch der Ansatz, zu sagen, wow, super, wir haben die Chance, jetzt in 1600 Meter Tiefe zu drehen. Und wir sind wahrscheinlich das letzte Filmteam, was die Chance dazu überhaupt bekommt. Und das müssen wir mit hochauflösender Kamera und lichtempfindlicher Kamera drehen. Ja, mussten dann aber schnell lernen, dass das alles gar nicht so möglich ist, weil eben in dieser Tiefe hochexplosive Methangase entstehen können und es eigentlich gar nicht möglich ist, elektronische Geräte mit runterzunehmen. Ach so. Was natürlich für einen Film gar nicht mal so gut ist. Das heißt, es ist schon möglich, das mit runterzunehmen, muss aber vom Bergbauamt abgenommen werden. Lange, kostspielige Prozesse. Und wir wussten aber, das muss jetzt passieren. Das heißt, uns wurde dann eine Kamera, die bereits abgenommen wurde vom Bergbauamt, eingebaut in einem 15 Kilogramm schweren Stahlkäfig eigentlich, Stahlgehäuse, zur Verfügung gestellt. Und ja, die Ergonomie war auch eher U-Boot-artig als eine Kameraform. Und das war natürlich dann, das waren schon die schwierigen Bedingungen, die man dann da unter Tage zu bewältigen hatte.
Also wirklich tolle Bilder entstanden dabei. Und das ist eben auch wichtig, finde ich, für einen Kinodokumentarfilm, dass man eben nicht so eine Fernseharbeit sieht, sondern eben eine Arbeit, die auf die große Leinwand gehört. Jetzt habe ich ja die Namen schon genannt. Und es ist eben für mich ganz erstaunlich, wie offen sie eben auch sind. Das ist ja für sie eine krisenhafte Zeit, darf man nicht vergessen. Das schlägt sich auch in die Familie nieder. Klar, Vater sitzt jetzt viel rum zum Beispiel, da gibt es ja diese Szenen. Warum waren die so offen und offenbar auch so herzlich und bereit, ja, sich zu öffnen?
Es war auch ein Weg dahin. Und natürlich, Dokumentarfilm hat immer viel mit Vertrauen zu tun. Und wir hatten halt den Vorteil, da auch wirklich lange sein zu können. Es war von Anfang an klar, dass wir auch diesen ganzen Stilllegungsprozess bis zum Abriss eigentlich begleiten werden. Im Film merkt man das auch ein bisschen, dass wir am Anfang noch sehr in dem Werk sind und die Leute dann eigentlich immer besser kennenlernen und im zweiten Teil dann wirklich ins Privatleben eintauchen dürfen. Und so war auch der Prozess für uns als Filmemacher in dem Moment, dass sich eigentlich immer mehr über die Jahre hinweg dann die Türen geöffnet haben und die Leute uns wirklich sehr nah in ihr Leben gelassen haben.
Das ist ein sehr langer Prozess und das finde ich auch am schönsten, diese Porträts der Leute natürlich ist immer am spannendsten. Star ist ja ohne Frage Martina des Films, also als Transfrau. Ist auch so schön, wenn sie sagt, ich gehe da in den Duschraum, da stehen 400 Männer, ich bin die einzige Frau. Und auch dieser Prozess wird dir erklärt, wird gezeigt. Es wird auch gezeigt, wie die Männer da reagieren. Und es geht ja auch immer um Männlichkeitsbilder, gerade der Bergmann. Ne? Also ist natürlich ein Mensch wie Martina dann ein wirklich großes Geschenk gewesen für euch, auch mit ihrer Offenheit?
Ja, also es war natürlich für uns sofort so ein Kontrast, okay. Ich glaube, ich war beim ersten Mal gar nicht dabei, aber Sebastian und Christian haben sie, glaube ich, da noch vor Ort angetroffen in der Recherche und dann war sie ja relativ schnell, musste sie einen neuen Job finden, ist in Salzberg weggegangen. Was ja auch schon interessant ist, von Schwarz zu Weiß, die Einzige, die auch den Beruf fortführt. Und natürlich ist das irgendwie erstmal eine Figur, die einen wahnsinnig interessiert, aber es hat trotzdem dann auch lange gedauert, zu ihr Kontakt aufzubauen, sie dann auch zu treffen in der Nähe von Fulda, in diesem Salzbergwerk und auch zu erklären, was wir für einen Film machen. Und das merkt man halt auch, also wir mussten auch einen Weg bauen, dann in der Montage sie da wieder anzubinden, weil sie eben, als wir schon begonnen haben zu drehen, eigentlich schon weg war.
Ja.
Aber ich denke, uns ist es gelungen und das war natürlich ein super Geschenk, dass sie so offen wirklich auch davon erzählen wollte.
Ja. Bisschen noch zur Therapie, sie macht ja eine Stimmtherapie, das sind ja sehr intime Augenblicke auch. Also wie war das für dich, Sebastian? Du bist ja nicht nur bei ihr, sondern du bist auch in den Wohnzimmern mit pubertierenden Kindern, die sich dann aufregen, dass der Vater da bloß noch rumsitzt und keinen neuen Lebensinhalt findet.
Ja, am Ende ist es dadurch, dass wir so viel Zeit mit den Leuten verbracht haben, es fühlte sich irgendwann auch so an, als wäre man auch Teil von deren Leben. Und ich habe mich da in keiner Weise irgendwie als Fremdkörper oder so gefühlt und hatte auch nicht das Gefühl, da irgendwie zu stören, weil sonst hätte ich mich natürlich auch mehr zurückgezogen oder so. Also die Zeit hat es einfach ermöglicht, dass wir da so dicht dran sein konnten.
Wir reden auch gleich weiter, was die Leute erleben, was wir mit ihnen erleben. In dem Film Wir waren Kumpel. Wir waren Kumpel, jetzt im Kino zu sehen. Das Team ist auf Tour auch so unterwegs, redet mit den Leuten über diesen Film. Und ich dachte mir auch natürlich, darum wollte ich auch unbedingt mit euch reden, das ist ja auch ein Film, der sehr universell ist. Sehen wir uns um, bei uns ist das nicht die Steinkohle, bei uns ist die Braunkohle. Aber dass Menschen ihre Arbeit verlieren, dass es eine große Umstrukturierung gibt, gibt da ständig auch Diskussionen über die Grünen, logischerweise am Kaffeetisch, da wird immer darüber geredet. Es ist auch nicht so, dass man jetzt schwarz-weiß sagen kann, die sind total dagegen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, also der Job war auch nicht ohne. Ich bin nicht so böse drüber, dass es vorbei ist. Also ihr habt schon versucht, viele Seiten abzubilden?
Ja, also uns hat vor allem auch diese Ambivalenz interessiert. Also einerseits natürlich, als wir begonnen haben zu drehen, war diese Fridays for Future-Bewegung einfach gerade voll am Anrollen. Das zeigt der Film auch in so kleinen Momenten, dass das natürlich in die Familien dann noch Thema ist, wenn man eben in so einem fossilen Industriezweig, sage ich mal, arbeitet. Und wie sieht man das? Und für uns war es aber spannend, dass eigentlich die wirkliche Reflexion, zumindest bei Locke, dem meine Protagonisten, eigentlich erst danach stattfinden konnte, weil es muss auch Zeit vergehen, um das annehmen zu können. Solange ich da noch maloche, sage ich mal, stelle ich mir gewisse Fragen nicht. Das muss ich halt, ja.
Es gibt übrigens immer, noch mal auf die formale Seite einzugehen, so eine Entsprechung, das finde ich auch sehr schön, zu der Dunkelheit da unten, dann oben, also über Tage, weil es gibt viele Nachtfahrten, es gibt so Beobachtungen im Dunkeln, auch so atmosphärisch. Ich finde das so eine schöne Spiegelung. Also dadurch entsteht auch, Sebastian, dann so ein Gesamtbild, das erfüllt ist von einer gewissen Dunkelheit, einer Melancholie, auch eine Art Meditation. Also ich glaube, das habt ihr auch sehr bewusst gesetzt, diese Lichtpunkte und die Schatten.
Dieses Transzendente, dieses Fliegende, sage ich jetzt mal, das war, wir wollten eigentlich nicht so einen formalen Dokumentarfilm machen. Wir wollten das schon auch so ein bisschen offen halten in der Erzählung und diese Spannung von Untertage auch mit nach oben befördern. Deswegen gibt es auch oft diese Nachtaufnahmen.
Ja, also ich glaube, es hatte auch einfach mit der Arbeit der Bergleute zu tun, weil man sieht es im Film, sie müssen sehr früh aufstehen zum Teil, die Schicht beginnt um 6. Locke Langer hatten noch eine Stunde lange Autofahrt vor sich, bevor sie anfahren konnten, umziehen und so weiter. Also ja, wir sind sehr oft in der Nacht dann mit ihnen aufgestanden. Und deswegen gibt es auch sehr viele dunkle Momente im Film.
Überträgt sich auch zu der Arbeitsalltag dadurch, der nicht so einfach ist. Wir haben jetzt schon Martina rausgegriffen. Unbedingt möchte ich noch reden über den Mann aus Sri Lanka, also Kiri, wo wir auch die Familie kennenlernen, der also auch schon lange in Deutschland ist, den Beruf auch sehr liebt und auch eine schöne Selbstironie hat, weil irgendwie stellt er sich mal da, ich bin Deutscher als sie alle zusammen. Also auch wiederum jemand, den man gern zusieht und der auch dadurch, finde ich, so viele Dinge wieder bricht, auch mit seinem Blick und seinem Witz, seinem Charme. War euch auch wichtig, so jemand natürlich da auch ausführlich zu schildern? Der nimmt einen großen Raum ein im Film.
Wir hoffen, dass alle so einen ähnlichen Platz bekommen.
Ja, aber in der Erinnerung
ist es immer ein bisschen anders. Jeder mag eine Figur mehr oder weniger. Aber Kiri war natürlich schon total spannend für uns, weil er eigentlich auch nichts, also er ist sehr jung nach Deutschland gekommen mit 14 Jahren oder war sogar noch etwas jünger. Und dann ist er eigentlich direkt da, sein erster Job war das Bergwerk. Er hat das immer ganz schön beschrieben, wie er eigentlich auch unter Tage war und das ganz gut fand, aber dann bei dieser Lok gelandet ist und einmal haben die scheinbar wirklich komplett auseinandergebaut und wieder zusammen. Und das hat ihn irgendwie geprägt und er wusste, okay, das will ich machen. Ich will dieser Lokführer sein. Ja. Auch wenn ich dann Jim Knopf genannt werde, das war dann der Spitzname, hat er da einfach seine Heimat gefunden, würde ich sagen.
Genau, das ist ja auch eine Art Heimatfilm. Nicht klar, was ist Heimat? Heimat ist auch Arbeit, ist das, wo ich lebe, wo ich meine Freunde habe. All das wird verhandelt. Und mal ganz kurz zum Schluss auf dieses Männlichkeitsbild. Da habe ich ja schon von gesprochen. Also auch das scheint ja natürlich schwer zu sein, wenn man so eine bestimmte Vorstellung von sich selber hat, wenn die sich dann auflöst, wenn man die Funktion verliert, zum Beispiel in so einem Arbeitsprozess. Also für mich ist das vielleicht sogar das geheime Nebenthema, neben natürlich der Veränderung der Arbeitswelt.
Für uns war es, wir kamen dahin und es war klar, hier arbeiten eigentlich fast nur Männer. Ja. Natürlich gibt es in der Kantine oder der Verwaltung auch Frauen, die da arbeiten, aber es war klar, Untertage, das sind diese Typen. Und natürlich wird man dann auch mit diesem Bild konfrontiert, so weil ich kenne, oder wir als jüngere Generation kennen einfach solche Betriebe auch kaum noch. Ja. Selbst die Ästhetik ist ja wie aus einer anderen Zeit, wenn man sich die Bilder anschaut, der Dreck und so weiter. Ja. Und irgendwie war das klar, also Frauen gab es eigentlich nur auf Pin-Up-Kalendern. So. Und dann haben wir halt Martina gefunden, was ja auch so eine schöne Gegenerzählung dafür war. Und ich glaube, wir haben letztlich bei allen unseren Protagonisten auch nach der Verletzlichkeit, die ja erstmal eben in diesem mit der lauten Art und dem Umgangston erstmal man suchen muss oder sich vielleicht auch abgeschreckt fühlt. Aber eben diese Brüche haben uns wirklich interessiert, auch in dieser Männlichkeit, so in Anführungsstrichen.
Ja, und auch diese universellen Themen. Wir wollten, uns war klar, wir wollen jetzt keinen Film machen, in dem der Bergbau 90 Minuten lang heroisiert wird, weil davon gibt es schon genug Filme. Wir wollten eben herausstellen, was verändert sich grundsätzlich auch in so einem, wenn sich Strukturen grundsätzlich verändern, was passiert gerade auch im privaten Bereich. Das war eigentlich das, was uns an diesem Film auch interessiert hat.
Und das kann man alles sehen in dem Film Wir waren Kumpel, der jetzt im Kino läuft, in Berlin läuft, der läuft auch im Obenkino in Cottbus. Da gehört er unbedingt auch hin, ganz klar, in diese Region. Und es ist ein Film, der erzählt vom Wandel von Lebenswelten, und zwar sowohl unter Tage als auch im Wohnzimmer. All das kann man ja auf sehr intime Weise sehen, wie sich Arbeitswelten verändern, aber eben auch Männlichkeitsbilder. Das haben wir beredet mit beiden Schöpfern, nämlich mit Jonas Matauschek, Regisseur, zusammen mit Christian Johannes Koch wurde, der heute nicht da ist, und mit dem Kameramann Sebastian Klatt, der die eindrucksvollen Bilder geschaffen hat. Wir waren Kumpel. Euch ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank, ja. Danke für die Einladung.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Das hier ist die Mauer vom Lager.
Ja, ja, das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein gepflanzt, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht.
The Zone of Interest, nach Motiven, und zwar wirklich nur nach wenigen Motiven des Romans Interessengebiet von Martin Amis, hat Jonathan Glazer diesen Film inszeniert. Das Idyll der Täterfamilie von Auschwitz, unmittelbar am Todeslager. Eine perfekte Geschichte der Abspaltung, der Wirklichkeitsverdrängung. Dieser Film ist in Cannes ja hoch dekoriert worden mit dem zweitwichtigsten Preis, also mit dem großen Preis der Jury. Ich weiß, dass viele Leute jetzt mit Spannung auf dieses Werk warten, von dem schon so viel die Rede ist. Nicht zuletzt wegen der Hauptdarsteller, einmal Sandra Hüller als Hedwig und Christian Friedel als Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss. Sie spielen dieses Paar mit Eiseskälte, halten uns immer auch in Distanz zu diesen Menschen, zu diesem Geschehen. Ich habe die große Freude, gleich zu reden mit Christian Friedel, der ja einer der wichtigen Helden dieses Films ist. Er wird uns schildern, wie versetzt man sich in eine solche Situation, wie spielt man das überhaupt, wie hält man das auch durch. Gleich also hier bei uns im Gespräch Christian Friedel, und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Der Film, über den wir jetzt reden wollen, den habe ich gesehen in Cannes im Wettbewerb, wo er zu einer großen Sensation geworden ist, international gefeiert wurde. Es gab viele Auszeichnungen, viele Nominierungen auch. Und es gab vor allem dieses wache Interesse für diese Erzählweise einer furchtbaren, im Grunde nicht erzählbaren Geschichte. Wir sind in der Familie des Kommandanten von Auschwitz. Wir erleben ein ganz normales Familienleben. Sandra Hüller spielt seine Frau, und der Mann, dieses Ungeheuer, zu den schrecklichsten Verbrechern der Weltgeschichte gehört er ja, wird gespielt von einem Schauspieler, den wir natürlich bestens kennen. Wir kennen ihn auch als Musiker, wir kennen ihn als Theaterschauspieler. Wir haben ihn in vielen Filmen gesehen, gerade erst in einer ganz, ganz anderen Geschichte, nämlich 15 Jahre von Chris Kraus. Und ich freue mich jetzt sehr, dass er hier ist. Er war nominiert für den Europäischen Filmpreis für diese unglaubliche Rolle. Schön, dass du mal wieder bei uns bist, Christian Friedel. Willkommen.
Schön, dass ich da sein darf. Danke, Knut.
Christian, und ich habe ja schon versucht, so ein bisschen zu beschreiben, diese Situation, die wir da sehen, also auch räumlich. Es ist keine genaue Rekonstruktion, weder der Biografie dieses Mannes noch des Ortes Auschwitz. Aber im Kern ist es eben eine tiefe Wahrheit, die uns da präsentiert wird. Also wie war das auch beim Arbeiten? Du hast wahrscheinlich wahnsinnig viel gelesen, dich vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann vor der Kamera oder vor den Kameras steht, dann ist plötzlich Schluss, dann schiebt man das alles beiseite.
Es war hier in diesem Fall ein bisschen eine andere Vorbereitung als sonst. Sonst fängt man an, wenn man jetzt gerade auch eine Person spielt, die es wirklich gegeben hat, dass man, wenn es Materialien gibt, sich all die beschafft. Ich habe mal Adi Dassler gespielt, da habe ich natürlich viel Materialien gehabt und habe sogar die Tochter kennengelernt. Und hier war es aber ein bisschen anders, weil wir wollten ja keine Biografie dieser beiden Menschen oder dieser Familie darstellen. Wir schauen durch das Fenster dieser Familie, wir schauen in ihr Alltagsleben hinein. Und wir haben eine gewisse Freiheit gehabt in der Interpretation dieser Figuren. Und die haben wir in langen Gesprächen zusammen mit Jonathan Glazer, Sandra, manchmal der langjährige Freund und Produzent Jim Wilson, zusammen erarbeitet. Wir haben über das Drehbuch gesprochen, über die Rollen gesprochen. Und somit entstand dann etwas. Und manchmal ist es auch echt gut, nicht zu wissen, was man tut. Und mit einer gewissen Spontanität in eine Situation zu gehen und zu schauen, was passiert. Und wir hatten durch dieses Multikamerasystem, wir haben teilweise mit 10 Kameras gleichzeitig gedreht, hatten wir, Jonathan nannte das manchmal Big Brother Nazi-Haus, da hatten wir die Möglichkeit, diese alle Zeit zu haben, um diese Situation uns zu erspielen und zu schauen, Variationen zu machen. Und die hat Jonathan dann genommen.
Auch Improvisation.
Und auch Improvisation, ja. Wir haben mit Improvisation teilweise Manchmal hat jemand Cut gerufen. Man muss sich aber vorstellen, dass wir an diesem Filmset nicht wie sonst waren wir total alleine. Also Jonathan war mit seinem Team in einem Trailer neben dem Set. Unten im Keller saßen die Fokuspuller, die sozusagen die Schärfezieher der Kamera sind. Und wir waren ganz alleine in diesem Haus oder im Garten oder manchmal im Haus und Garten, weil die Kameras, diese 10 Kameras haben es erlaubt, dass wir auch in unterschiedlichen Räumen entweder gleichzeitig sein konnten oder Räume verlassen konnten. Und somit hast du irgendwann das Haus gekannt und du hast, wie als ob man da jetzt lebt, sozusagen. Und das war toll. Manchmal hat jemand Cut gerufen, manchmal nicht. Und diese Improvisationen haben uns dann geholfen, eine Tonalität zu finden, um diese Sätze in einer fast beiläufigen Form, ganz normalen Form zu sagen.
Ja. Also das hat mir Sandra Hülle auch mal erzählt, gleich in Cannes, als ich sie gefragt habe, weil ich fand das alles unglaublich präzise. Es schien mir ganz genau, messerscharfe Sätze, Eiseskälte, alles war so klar irgendwie. Dann hat sie genau gesagt, was du auch sagst. Nee, genau das Gegenteil war das. Ja. Wir haben versucht, ganz beiläufig, ganz leichtes so zu spielen, gar nicht darüber groß nachzudenken. Aber ich finde das fast noch erschreckender, weil es heißt doch, gerade in der Improvisation, dass man sich eben hineindenkt in das Monster. Dass man schon versucht, in dem Augenblick das auch so zu sein und so zu denken und zu fühlen.
Ja, wir wollten ja auch, das Erschreckende an dem Film ist ja, oder das, was wir zeigen wollten, ist ja, dass das keine geborenen Monster oder Teufel sind, keine geborenen Nazis, keine Klischee-Nazis, wie wir sie oft in vielen Filmen präsentiert bekommen, sondern Menschen wie du und ich. Und das ist jetzt hart, das so zu sagen, aber das ist die Wahrheit, denn die hatten im Grunde genommen genau solche Träume, einen guten Beruf zu haben, mit ihrer Familie ein Haus zu haben, ein Heim zu haben, den Kindern eine schöne Kindheit zu bieten. Das sind ja alles Dinge, die wir auch kennen. Nur, dass ihre Entscheidung, sich mit einem System in einer brutalen, faschistischen Form auseinanderzusetzen, eine Entscheidung ist, die zu einem der größten Menschheitsverbrechen geführt hat, die wir uns vorstellen können. Und dieses Abspalten von den Taten, die sie haben, und nach Hause zu kommen und Familie zu sein, das ist das, was wir darstellen wollten oder zeigen wollten oder fühlen wollten. Und die Improvisationen sind manchmal so, wir haben uns pro Tag, gab es nur ein oder zwei Szenen, die wir gedreht haben, und es gab zum Beispiel keine Drehbücher für das Team oder für die anderen Darstellenden, sondern es waren nur Sandra und ich, die ein Drehbuch hatten und wussten, was wir eben dort drehen. Und wir wussten also, an dem Tag drehen wir ein Abendessen. Also waren alle dort am Abendessen. Oder Fatih bekommt eine Geburtstagstorte, wir singen für ihn und dann essen wir den Kuchen. Und dann gab es Sätze, die wir wussten, die wir hatten. Und wir konnten dann selbst entscheiden, in welchem Moment wir das Gefühl hatten, es wäre jetzt gut, diesen Satz zu sagen. Und wenn wir beim ersten Moment zum Beispiel verkackt haben, dann gab es die Zeit und die Möglichkeit, einen späteren Moment zu nutzen. Es gab keine Fehler sozusagen. Und das war auch etwas unglaublich Befreiendes, was uns geholfen hat, in diese Leute reinzukommen. Und wie du sagst, reinkommen in diese Charaktere, das ist schwer. Denn sowohl Sandra als auch ich, wir würden niemals diese Menschen verteidigen. Wir könnten die nicht verteidigen. Wir mögen diese Menschen nicht. Wir verabscheuen sie für das, was sie getan haben. Sowohl Rudolf Höss, der Organisator eines extremen Verbrechens war, so wie Hedwig Hess, die davon profitiert hat, die mit ihrer Gier sich arrangiert hat, sozusagen. Und später sogar noch behauptet hat, sie habe von alledem nichts gewusst. Ja, diese Wahrheit wollten wir eben irgendwie aufzeigen. Das ist ja das Schlimme. Ich war ja in dem originalen Haus und es gibt ein, es war sozusagen nicht vor dem Eingang, den wir kennen, den Arbeit macht freier Eingang, sondern es war direkt, es waren vielleicht 5 Meter und du gingst in das Tor rein. Also so wie es im Film auch gezeigt wird. Und das ist, ich konnte es auch nicht glauben. Wir haben eine Szene dort gedreht im Keller, wenn meine Figur sich nach einer Affäre die Genitalien wäscht. Und das war der originale Keller des Hauses. Das war auch sehr gruselig dort zu drehen. Und es gab ein Tunnelsystem, was Rudolf Höss erlaubt hat, ungesehen von dem Haus in das Camp zu gehen. Und diese Schranke, wo man rein konnte, dieses Tor, wo auch ist das hintere Tor, was dann direkt zur Gaskammer 1 führt. Das Haus war direkt dort und du konntest aus dem Kinderzimmer gucken. Ich stand dort in dem originalen Haus und du siehst die Gaskammer 1 und du schaust über die Mauer drüber. Also es geht gar nicht, dass du nicht mitbekommst, was dort passiert ist. Und der Garten, wie gesagt, ist an der direkten Mauer gewesen. Ja.
Du hast auch immer wieder das Wort benutzt, und ich finde, das ist das zentrale Wort, finde ich, überhaupt für den ganzen Film, Abspaltung. Mhm. Das fragen wir uns ja immer. Wie können Menschen tagsüber morden, tausendfach morden, und dann gehen sie nach Hause, hier später mit den Kindern, oder andere hören Bach oder spielen Beethoven. Mhm. Wie ist das überhaupt möglich? Also dieser große Riss, der durch so eine Persönlichkeit geht, den spielt ihr mit, aber erklären könnt ihr ihn natürlich auch nicht, denke ich mir.
Aber er ist möglich, und ich glaube, wenn ich was gelernt habe, ist, wie krass, wie stark Menschen zur Verdrängung und der Abspaltung fähig sind. Natürlich ist das vielleicht auch ein Überlebensinstinkt, und die Möglichkeit besteht bei uns allen, aber es sollte uns bewusst sein, dass das, wenn wir uns zu stark abspalten, das zu etwas führen kann, ja, was zu einem Schrecklichen führen kann, wie man in diesem Film sieht. Und ich glaube, dass es aber nur so möglich ist, also ohne Verständnis in jeglicher Form zu haben, damit überhaupt leben zu können. Ich habe eine Führung gemacht durch das Museum mit einer ganz tollen Frau, die wusste, dass wir diesen Film drehen, und ein bisschen auch erzählt hat, was sie sonst nicht bei Führungen erzählt. Und sie sagte auch, dass es auch Nazis gab, die dort gearbeitet haben, die psychisch daran zugrunde gegangen sind, die nicht geschafft haben, das abzuspalten, und die nicht verstehen konnten, was dort passiert. So, das gab es auch.
Zone of Interest führt uns mitten hinein in diese Familie, in diese scheinbare Normalität, also auch in die Banalität des Normalen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, in diesem Film, was uns sehr nahe kommt, unentrinnbar nahe kommt. Wir reden auch gleich weiter über diesen Film. Christian, vorher wollen wir mal Musik von dir hören, von deiner tollen Band Woods of Burnham. Das war Macbeth, glaube ich, ne? Diese Bäume, die da unterwegs sind.
Genau, das sind die Bäume von Burnham, die sie sozusagen, wenn die dem Schloss sich nähern, dann
ist alles zu spät.
Um ihn geschehen.
Genau. Und was hören wir von dem neuen Album, glaube ich?
Wir hören aus unserem neuen Album Dorian den Song Vite Somme Brevis.
Das war Musik von und mit Christian Friedel mit seiner Band Woods of Burnham. Vielleicht noch kurz ein Wort zu diesem Lied, was wir gerade gehört haben.
Das ist ein Song, das ist ein altes Gedicht. Wir haben das vertont, und da geht es im Kern darum, dass man das Leben ist viel zu kurz, um es mit Dingen anzureichern, die schlecht sind. Also man sollte lieber das Leben schön. Es ist eine sehr schöne, liebevolle, friedvolle Message, möchte ich mal sagen.
Insofern gutes Zwischenspiel für unser Gespräch über den Film Zone of Interest, der uns mitten hineinführt in die Familie des Kommandanten von Auschwitz. Wir sehen den Garten, der ganz wichtig ist für die Frau, nicht, dass alles schön werden. Und auch diese Mauer soll zuwachsen. In dieser ganzen Banalität wird das erzählt. Und ich fand es eben so faszinierend, ohne dass ihr jetzt Karikaturen gespielt habt oder so, sondern es sind ja schon Menschen aus Fleisch und Blut. Trotzdem hatte ich gerade bei deiner Figur das Gefühl, Christian, das ist so eine erbärmliche Gestalt. Das ist ein solcher Opportunist, der ist im Innersten verdorben. Der würde alles tun für seine Karriere. Der ist ein Feigling auch. Also das spielst du schon mit. Diese Verachtung für die Figur, die sieht man.
Ja. Ich kann gar nicht verleugnen, dass ich diesen Menschen verachte. Und er war halt der perfekte Mitläufer, der perfekte Untertan in gewisser Weise. Und in einem anderen System hätte er diese Position gar nicht inne gehabt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr viele Geschichten und Biografien von Nazis in höheren Positionen, die dieses System natürlich dort ihre Chance aufgefangen wurden. Das war ja schon in diesen Gruppen so, wo sich vorher das alles radikalisiert hat bei denen. Und die haben da eine Möglichkeit gehabt. Und ich glaube, es ist ja sowieso Menschen und Macht. Menschen sind nicht für Macht gemacht. Und ich glaube, das sieht man auch hier. Machtmissbrauch, Machterhalt, was man alles tut, um der Perfekte. Also man möchte ja auch, er wollte ja auch, wirklich hat er auch in seinen Verhören im Nürnberger Prozess immer gesagt, ich habe nur Befehle befolgt. Und er wollte die aber so gut wie möglich, er wollte natürlich dastehen als der Beste. Und das,
auch vor seiner Frau übrigens und vor der Familie,
vor seiner Frau,
spielt auch eine
absolut.
Rolle. Ne?
Ja.
Ich finde es übrigens eine sehr kluge Entscheidung vom Regisseur, von Jonathan Glazer, eben nicht nach Auschwitz reinzugehen. Wir hören was, wir ahnen was, Himmel ist rauchverhangen, aber wir sind ja immer in diesem Haus, wir haben immer die Spiegelung, auch durch die Mutter, also Imogen Kocke spielt sie ja, das ist ja die Schwiegermutter dann, also von Höss, die ja irgendwas ahnt, irgendwas sieht, und wie sich das in ihrem Gesicht spiegelt, ist ja fast eine Stellvertreterin für uns. Also wir kommen mit ihr dorthin, von außen in die Situation hinein. Und das ist auch so eine Form von Reflexion, die ich auch klug finde, weil sie uns mit einbezieht.
Absolut. Und es ist toll, dass du das sagst, weil im Grunde genommen ist ihre Figur eine Möglichkeit, wie verhält man sich dann? Und sie entscheidet sich dann zur Flucht. Und diese Flucht, wie bewertet man die dann? Und das ist eine interessante, weil das wird ja nicht aufgelöst. Man könnte sie bewerten als eine Form von Protest zu sagen, nee, da halte ich mich raus. oder als eine Form von, mir ist das hier zu laut, mir stinkt es hier zu sehr, diese, ich kann nicht schlafen, hier ist ständig irgendwie grell, die Geräusche, ist, wie unterschiedlich man das bewerten kann. Sie sagt ja auch am Anfang, wenn sie, ja, da drüben hinter der Mauer ist bestimmt eine, die, für die ich mal gearbeitet habe und so nach dem Motto, das geschieht ihr recht, aber mit Ansehen und so. Und das ist etwas, was wir auch gesellschaftlich erleben, nach wie vor leider. Und gerade umso stärker, wo wir jetzt in einer Zeit leben, wo der Faschismus wieder größer wird, wo Antisemitismus wieder größer wird, wo wir Umfragewerten für klare rechtsradikale Strömungen von Parteien erleben, wo wir sagen, wie verhalten wir uns dazu? Wie nutzen wir unsere Stimme in einer vorhandenen Demokratie, in einem Land, wo es uns eigentlich gut geht? Wir meckern hier auf hohem Niveau. Klar werden Ängste geschürt und klar sind wir umgeben von Nachrichten, die uns mürbe machen. Und natürlich fehlt es manchmal, der Habeck hat ja neulich dieses Video gemacht und diesen Konflikt in Israel und Gaza und so weiter auf eine wirklich transparente Art und Weise, eine Art und Weise, wo man gerne zuhört und wo man sagt, das würde ich mir in sehr vielen Fällen wünschen, solche Transparenz und Offenheit, das würde, glaube ich, viele Menschen vielleicht auch beruhigen oder auch sagen, wir sind nicht allein mit unseren Problemen und so weiter, aber das fehlt oft. Du hast oft das Gefühl, du bist allein, du darfst nichts mehr sagen und so weiter. Und wie verhalten wir uns in so einer Zeit? Wie erheben wir unsere Stimme? Ja, und ich glaube, das Wegschauen und Bequeme akzeptieren und sagen, nein, das wird schon wieder anders werden, das ist nicht die Lösung.
Also der Film zeigt ja genau den Zustand, wenn es schon zu spät ist.
Ja, absolut.
Wenn die Katastrophe eingetreten ist. Das finde ich eben auch so wichtig. Und das bringt mich noch zu einer letzten, sehr persönlichen Frage, Christian, weil ich habe den Film in Cannes gesehen, ist auf Deutsch gedreht, also man sitzt da schon sehr beklommen bei so einem internationalen Festival mit internationalem Publikum in seinem Kinosessel. Aber wie muss es dir ergangen sein? Du hast gesagt, du warst doch dort, ihr habt dort gedreht, du hast das Museum angesehen. Bei all dem, was du schon gemacht hast, bis hin ganz früh Weißes Band, verbinde ich viele Leute mit, denke ich mir, war das doch eine sehr große Herausforderung und keine Rolle, die man sofort los wird, wenn man abends dann nach Hause geht.
Nee, das war ein Cocktail, der sehr intensiv war. Ich habe ja 1,5 Jahre mich vorbereiten können auf den Film. Wir hatten in diesen 1,5 Jahren ständige Zoom-Calls, was für mich die wichtigste Vorbereitung war, weil die meiste Recherchearbeit lag ja in den Händen von Jonathan. Und ich habe reiten gelernt, mit einem ganz tollen Reitlehrer, mit Bernie. Und ich musste zu- und abnehmen, was ein kleines Detail ist, was man jetzt im Film vielleicht nicht ganz so wahrnimmt, aber für die Figur wichtig war. Und dann bist du dort, 3 Monate lebst in Oswiecim. Du weißt, was du da spielst, du besuchst das Lager. Dann sind wir umgezogen nach Katowice für den Winterdreh. Dann brach der Krieg in der Ukraine aus. Du siehst plötzlich, du drehst gerade ganz nah an der Grenze, oder es war nicht weit nach zur Ukraine. Also es ist irgendwie ein krasser Cocktail gewesen. Dann kommst du ein Jahr später wieder für 3 Nachdrehs. Mir ist das erst so richtig bewusst geworden, als ich das erste Mal in meinem Leben eine Panikattacke bekam in einem Café, als ich in Krakau saß. Und ich dachte, es ist irgendein Nebeneffekt von Corona. Aber es war eher der Körper reagiert. Und der Körper sagt, du, das, was du da gerade mit dir rumträgst und was du in dir fühlst, das ist nicht gesund. Versuche, gesund zu bleiben. Und das ist, ich bin aber im Endeffekt sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Ich habe als Mensch sehr viel gelernt, als Künstler sehr viel gelernt. Und ich hoffe, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich diesen Film anschauen, der zum Nachdenken anregt. Vielleicht auch für eine jüngere Generation, die vielleicht nicht damit aufgewachsen sind, aber vielleicht merken, dass in dem Film ein Widerspruch oder etwas existiert, was seltsam ist, und sie anfangen, Fragen zu stellen. Denn das ist das, was Jonathan ja möchte. Er möchte Fragen stellen. Und wir sollten sie für uns beantworten und uns unserer Verantwortung bewusst sein.
Zumal ihm die Generation der Täter und die Generation der Opfer nicht mehr da ist. Ja, die Zeitzeugen sind nicht mehr da. Ja, und deshalb finde ich das ganz hervorragend. Zum einen eben, wie großartig diese beiden Figuren gespielt werden, von Sandra Hüller und von dir. Und zum anderen auch, wie visuell herausfordernd der Film ist. Nicht mit diesen vielen Kameras, diesen vielen Perspektiven. Jonathan Glaser ist ein hervorragender visueller Künstler, kommt vom Video, nicht von der Musik.
Absolut, ich bin mit seiner Arbeit groß geworden als Radiohead-Fan, Massive Attack-Fan, ohne zu wissen, dass es Jonathan Glaser ist, aber jetzt im Nachhinein merke ich, dass auch seine Kunst mich Spuren hinterlassen hat in meiner künstlerischen Bildung.
Und ich denke mir auch, der Film wird Spuren hinterlassen können, genau wie du sagst, gerade vielleicht für jüngere Leute, weil er doch nochmal einen anderen Zugang, einen moderneren Zugriff vielleicht erlaubt auf dieses Thema, das uns niemals loslassen wird. Ja. Vielen Dank, schön, dass du bei uns
danke
warst.
Danke dir, Christian Friedel.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und ich habe noch eine sehr sehenswerte, erschütternde und sehr wichtige Dokumentation für Sie. 20 Tage in Mariupol. Dieser Film ist für einen Oscar nominiert und hat gute Chancen, ihn zu erhalten, hat bereits auch andere Preise schon bekommen. Und er führt uns in die Stadt Mariupol direkt beim Kriegsausbruch, also vor genau 2 Jahren, als Putin sein Nachbarland überfallen hat. Wir sehen, wie die Stadt zerstört wird, wie viele Menschen sterben. Wir werden noch einmal daran erinnert, wie alles begann, wie Putins Krieg begann. Für jeden ist dieser Film sofort verfügbar, denn er steht in der ARD Mediathek. Gleich reden wir über den Film 20 Tage in Mariupol. 20 Tage in Mariupol. Es geht um die Industrie- und Hafenstadt Mariupol. Die liegt nur 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wurde nach 86 Tagen der Bombardierung, Belagerung und großen Zerstörungen von den Russen erobert. Die Opferzahlen unter der Bevölkerung waren schrecklich hoch. Mindestens 25.000 Menschen, Einwohner dieser Stadt, sind ums Leben gekommen. Was sich aber nun genau verbirgt hinter diesen abstrakten Zahlen, wie brutal und unerwartet der Krieg die Einwohner traf, das sieht man nun in dem Dokumentarfilm 20 Tage in Mariupol des ukrainischen Journalisten und Kriegsreporters Mytislav Tschernow, der auf vielen Festivals gezeigt wurde und den man nun in der ARD Mediathek sehen kann. Jörg Taschmann, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Hat sich den Film angesehen und kann uns erstmal erklären, dieser Regisseur ist ja um die ganze Welt jetzt gereist mit seinem Film. Er hat bereits den BAFTA bekommen für den besten Dokumentarfilm, wird ziemlich sicher auch einen Oscar erhalten. Was will er ganz konkret mit diesem Film erreichen?
Er war mit seinem insgesamt dreiköpfigen Team. Es waren auch dabei eine Produzentin und ein Kameramann, alle drei Ukrainer übrigens, von AP, also Associated Press, das letzte Journalistenteam überhaupt, das in Mariupol blieb, filmte und eben auch diese erschütternden Bilder vom Tod und Leiden der Zivilbevölkerung aus der Stadt herausgesendet hat, die man ja dann auch in vielen Nachrichtensendungen gesehen hat im Westen. Und dieser Film ist wirklich oft unerträglich, weil man sieht dort wirklich, wie Kinder sterben und nicht mehr reanimiert werden können. Sie sind im Krankenhaus und man sieht die Trauer der Eltern und das ist dann eben Wirklichkeit und eben nicht nachinszenierte Fiktion wie in einem Spielfilm. Und es geht dem Drehteam wirklich auch darum, die Schrecken des Krieges, die Brutalität und auch diese Gnadenlosigkeit der russischen Armee zu zeigen, diesen russischen Krieg zu dokumentieren und der Welt zu zeigen, was dort vor sich geht. Und die Ärzte sagen wirklich beim Kampf um das Leben ihrer Patienten, filmen Sie das bitte, die Welt muss sehen, was hier geschieht.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, Jörg, dass viele sich jetzt sagen werden, kann ich mir das überhaupt ansehen? Also ertrage ich diese Bilder?
Also ich gebe zu, ich habe erstmal nach 15 Minuten ausgemacht. Wie ein kleiner Junge, und der stirbt nicht, deswegen erzähle ich die Geschichte jetzt, auch einfach nur sagt, ich bin aufgewacht und plötzlich war Krieg und ich möchte, dass wieder alles normal ist. Und das sagt hier ein 4-jähriger Junge in die Kamera. Und da musste ich erstmal aufhören. Habe dann einen Tag später weitergeguckt, auch da wieder öfter mal Pause gemacht, weil es ist manchmal unerträglich. Das weiß übrigens auch der Filmemacher. Und er selbst sagt auch, er müsse jedes Mal weinen, wenn er den eigenen Film sieht. Aber er ergötzt sich da jetzt nicht am Leid oder stellt dieses Leid zur Schau. Es bleibt immer ein zutiefst humanistischer Film, der auch die Solidarität unter den Ukrainerinnen und Ukrainern zeigt. Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern und auch viele Soldaten, die in einem Krankenhaus helfen, es bewachen, solange es überhaupt nur geht.
Jörg, was hat sich jetzt besonders beeindruckt an diesem Film? Also steht er mit seinen Schilderungen wirklich exemplarisch für das, was Krieg bedeutet dort?
Ja, weil das Team fährt wirklich in die Stadt Mariupol so am ersten Kriegstag. Und man fährt noch durch diese weiten Alleen, dieses sehr poststalinistische, postsowjetische und sieht eben noch eine sehr schöne, intakte Großstadt von etwa 400.000 Einwohnern. Und dann sofort nach Putins Kriegserklärung geht es dann unfassbar schnell. Zunächst wird noch eine Radarstation bombardiert, aber dann auch schon die ersten Wohnhäuser. Und es gibt eine Szene, wo eine völlig aufgelöste ältere Frau sagt, was soll ich tun? Mein Sohn ist nicht gekommen. Wie soll ich meinen Sohn erreichen? Und der Filmemacher sagt ihr, Mütterchen, geh nach Hause, sie werden keine Zivilisten beschießen. Und kurz darauf wird dieses Haus beschossen. Die Frau überlebt das. Aber der Regisseur macht sich selbst Vorwürfe. Und daran sieht man eben, wie unerwartet der Krieg Menschen trifft, wie schnell Panik ausbricht. Er zeigt auch Plünderungen beispielsweise. Schon nach wenigen Tagen herrscht nur noch Verwüstung. Und dieser Wechsel von Frieden zu Krieg ist so erschütternd. Und dieses Leid der Kinder auch wirklich so schmerzhaft. Und das macht dann auch wütend und fassungslos, wie brutal dieser Krieg von den Russen geführt wird. Zum Beispiel sprechen die Einwohner Mariupols alle nur Russisch im Film. Und das, was die Russen und was Putin sagt, man würde die Zivilbevölkerung nicht bewusst angreifen, sind einfach nur zynische Lügen. Und ganz besonders widerlich ist, wie das russische Staatsfernsehen dann die Bilder, die herausgeht, geschmuggelt worden sind aus Mariupol dank dieses AP-Teams, nachdem eine Frauenklinik bombardiert wurde und man sieht eine Schwangere auf einer Trage und dann sagt das russische Staatsfernsehen, das sind alles Statisten, das ist alles inszeniert, das sind alles nur Schauspieler.
Jetzt musste das Team ja nach 20 Tagen aus der Stadt fliehen. Das heißt, es war auch für die Leute, die diesen Film gemacht haben, immer eine sehr bedrohliche Situation.
Ja, und es ist am Ende ein ukrainischer Polizist, der das Team aus der Stadt herausschmuggeln konnte. Es gab ja ab und zu so Korridore. Die Stadt war komplett umzingelt. Keiner kam raus. Die Russen haben hin und wieder solche Korridore erlaubt, wo dann mit Hilfe des Roten Kreuzes einige Zivilisten eben fliehen konnten. Am 15. März 2022 gelang es dem Drehteam dann, Mariupol zu verlassen. Einen Tag später wurde übrigens das Theater der Stadt, da können sich bestimmt viele noch dran erinnern, eben mit Hunderten von Zivilisten bombardiert und da kamen ja auch Hunderte ums Leben. Und am 30. März ermordeten die russischen Truppen den litauischen Filmemacher Mantas Kvedaravicius, dem eben die Flucht aus der Stadt nicht mehr gelang.
Jörg, ich habe ja schon gesagt, also der Regisseur reist mit diesem Film jetzt auch um die Welt. Wo wurde er überall gezeigt und sag uns nochmal genau, wo und wie man ihn sehen kann.
Also die Weltpremiere war am 23. Januar 2023 beim berühmten Sundance Film Festival in Amerika. Und damals haben sie die Vorführung auch gratis gemacht, weil sie wirklich auch Angst hatten, die Leute laufen raus. Der Film ist unter anderem auch in der UNO gezeigt worden, kurz bevor Selenskyj in der UNO gesprochen hat. Über 100 Politikerinnen und Politiker haben ihn gesehen. Ich würde den auch im Bundestag vorführen, gerade weil es ja auch nach wie vor so viele Putin-Versteher gibt, damit man auch mal diese Unmenschlichkeit auf so einem ganz menschlichen Level spürt. Die ARD zeigt ihn jetzt in der Mediathek, leider in einer deutschen nachsynchronisierten Fassung, die ich nicht für besonders glücklich halte, weil sie so ein bisschen nachinszeniert und nachgespielt wird. Da hätte ein neutraler Sprecher sich mehr angeboten und ich finde es ihm auch schade, dass die Mediathek nicht auch gleichzeitig die Originalfassung mit Untertiteln anbietet. Wer sich ein bisschen technisch auskennt, kann den Film über YouTube bei PBS, also dem amerikanisch-öffentlichen rechtlichen Sender, sehen. Dann muss man aber ein bisschen sein VPN manipulieren, aber das lohnt sich. Diese Originalfassung ist wirklich besser als das, was in der Mediathek steht.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über den Film von Mstislav Tschernow, 20 Tage in Mariupol zu sehen, auch in der ARD-Mediathek in dieser synchronisierten Fassung. Ich danke dir, Jörg.
Sehr gerne.
Radio 1.